Wie schön ist es, wenn man in Zeiten, wo man nur draußen singen darf oder zu Hause, aber nicht hier im Gottesdienstraum, wenn man da auch ein bisschen mit dem Körper singen kann und sich dazu bewegen kann, dem Ausdruck geben kann, was einem auf dem Herzen ist. Ja, wir lernen kreativ zu sein, damit umzugehen, so wie du, Dagmar, es vorhin gesagt hast. Heute im Gottesdienst, in der Predigt, möchte ich Fortsetzung machen mit unserer wunderbaren Jahreslosung, die in Lukas 6, Vers 36 steht, ein Bibelwort, das uns durch dieses Jahr begleiten kann, begleiten soll. Da sagt Jesus zu seinen Jüngern und zu denen, die ihm dazugehört haben, seid barmherzig, wie auch euer Vater barmherzig ist. Seid barmherzig, wie auch euer Vater barmherzig ist. Der zweite Teil dessen, was Jesus da sagt, der beinhaltet eine ganz, ganz wichtige Aussage über Gott. Gott ist barmherzig. Wer die Predigt letzten Sonntag verpasst hat, der kann sie im Internet gerne nachhören. Die Predigt hatte die Überschrift Barmherzigkeit ist göttlich. Und ich möchte da heute weitermachen. Gott ist barmherzig. Unser Vater im Himmel ist barmherzig. Das ist deswegen ganz, ganz wichtig, denn Gott ist vollkommen, Gott ist perfekt, Gott ist ideal, mehr kann man sich nicht vorstellen. Er ist ohne den kleinsten Fehler, ohne den kleinsten Makel. So wie auch wir jetzt gerade im letzten Lied gesungen haben, wie wir Gott angebetet haben für seine, ich sag mal, Perfektheit, für seine Vollkommenheit, für seine Majestät. Und das Spannende ist, zu dieser Perfektheit, zu der Vollkommenheit Gottes, zu seiner Majestät, gehört eben auch die Barmherzigkeit dazu. Nämlich seine Barmherzigkeit den Fehlerhaften gegenüber, den Unvollkommenen gegenüber, denen gegenüber, die mit Makeln behaftet sind, die gar nicht perfekt sind. Bei Gott ist Vollkommenheit oder wäre Vollkommenheit ohne Barmherzigkeit unvollkommen. Bei Gott gehört zur Vollkommenheit die Barmherzigkeit zwingend dazu. Es gibt ein Wort von Jesus in der Bergpredigt im Matthäusevangelium. Die Bergpredigt steht inhaltlich in großer Nähe zu dem, was im Kapitel 6 vom Lukasevangelium steht, wo diese Jahreslosung rauskommt. Und in der Bergpredigt, da sagt Jesus in Matthäus 5, ab Vers 44, er sagt, liebt eure Feinde und betet für die, die euch verfolgen. So werdet ihr Söhne und Töchter eures Vaters im Himmel sein, denn er lässt seine Sonne aufgehen über Böse und Gute und lässt regnen über Gerechte und Ungerechte. Und dann in Vers 48 setzt Jesus fort, ihr sollt also vollkommen sein, wie euer Vater vollkommen ist. Auf der Folie können wir sehen, was für eine erstaunliche Parallelität zwischen diesen Aussagen von Jesus ist, die im Lukasevangelium zu finden ist über die Barmherzigkeit und die im Matthäusevangelium zu finden ist über seine Vollkommenheit. Seid barmherzig, wie euer Vater barmherzig ist. Ihr sollt vollkommen sein, wie euer Vater im Himmel vollkommen ist. Wir Menschen, wir tun uns schwer damit, Vollkommenheit und Barmherzigkeit zusammenzubringen. Oft ist es bei uns so, wenn wir nach Vollkommenheit streben, höchste Ideale verfolgen, am Perfekten unsere wahre Freude haben, dann bleibt leider schnell die Barmherzigkeit mit anderen auf der Strecke, die das nicht so sehen wie wir, die vielleicht andere Ideale haben, nach denen sich ausrichten, anderes, was ihnen wichtig ist. Deswegen habe ich die Predigt heute überschrieben mit Schattenseite des Perfekten, die Schattenseite des Perfekten. Bei uns Menschen hat das Perfekte oft eine Schattenseite. Wir halten uns dann für was Besseres, weil wir erkannt haben, was das Richtige ist, was perfekt ist. Das führt dann dazu, dass wir auf andere herabschauen, dass wir sie vielleicht verurteilen. Und das ist eine ganz große Spielwiese für unseren Feind, für den Satan, für den Teufel. Der kann uns nämlich super leicht in diese Falle reinlocken des geistlichen Hochmuts. Der Teufel kann sich als ein Engel des Lichts verstellen. Dann denken wir, wow, das ist es. Das ist das völlig Richtige. Und er kann uns mit Idealen ködern, die alle richtig sind. Mit Einsichten, die wahr sind. Mit Erkenntnissen, die zutreffen. Aber wenn es ihm gelingt, dass die Barmherzigkeit bei uns dabei auf der Strecke bleibt, dann hat der Teufel letztlich gewonnen. Denn wenn wir vielleicht richtigerweise sehen, was Menschen falsch machen, was in dieser Welt verkehrt läuft, was alles verkehrt ist, aber wenn wir dann in diese Rolle des Richters reinrutschen, desjenigen, der es besser weiß, desjenigen, der richtig ist, weil er die richtige Erkenntnis hat, oder desjenigen, der gut ist, weil er weiß, was gut und was schlecht ist, dann passiert es schnell, dass wir vielleicht zu Ordnungspolitikern werden, also Leute, die halt eben für Recht und Ordnung sorgen, die sich dabei super richtig fühlen, aber vielleicht gar nicht merken, was sie dabei für einen Schaden anrichten können bei anderen, wenn ihnen die Liebe und die Barmherzigkeit fehlt. Das ist die Schattenseite des Perfekten bei uns Menschen, wenn für uns Vollkommenheit der alleinige Maßstab ist. Und das, was wir für Vollkommenheit halten, dann der Maßstab ist, die Norm ist, uns an Barmherzigkeit fehlt, an Flexibilität, an Beweglichkeit, an ja, Liebe, auch Leuten gegenüber, die es anders sehen. Seid barmherzig, wie euer Vater barmherzig ist. Seid vollkommen, wie euer Vater im Himmel vollkommen ist. Barmherzigkeit und Vollkommenheit. Bei Gott greift es ineinander. Bei uns Menschen leider nicht. Wir sehen es in der Gesellschaft. Wir haben das jetzt mit Corona live vor Augen, wie unterschiedlich die Sichtweisen und Erkenntnisse sind. Und man kann sich da herrlich dann auch bekriegen, vielleicht sogar, wenn es schlimm kommt. Leider ist es auch in unseren Gemeinden so und nicht nur was Corona jetzt betrifft, wo Gemeinden sich zum Teil spalten oder Hauskreise nicht mehr sich treffen können, was man manchmal leider so mitkriegt. Das hat in der ganzen Kirchengeschichte schon seine Spuren hinterlassen, wo es Kämpfe gab um die richtige Erkenntnis, man sich gegenseitig den Glauben abgesprochen hat, wo man nicht mit Barmherzigkeit miteinander umgehen konnte. Ja, auch in unseren Gemeinden begegnet mir immer wieder, was ich so mitkriege, dass es da eine lange Leidensgeschichte gibt, wo ja Leute in unseren Gemeinden waren oder sind, die haben es aufrichtig gemeint, die haben sich selber in ihrer Aufrichtigkeit für fast fehlerlos verhalten, zumindest wirkte das auf andere so, wie sie kommuniziert haben. Aber weil ihnen Barmherzigkeit gefehlt hat, haben sie dann auch viel bei anderen kaputt gemacht, weil die einfach da kein Mitgefühl spüren konnten, keine Empathie, wo vielleicht Meinungsverschiedenheiten waren, unterschiedliche Erkenntnisse, unterschiedliche Verstehenshorizonte. Es konnte auch dazu führen, das begegnet mir auch immer wieder, dass eigene Glaubenserkenntnisse mit einer Unerbittlichkeit vertreten wurden oder zum Teil auch vertreten werden, zum Glück bei uns jetzt im Moment, was ich so wahrnehme, nicht, aber dass Menschen da ja sogar vom Glauben abgestoßen wurden, wo diese Vollkommenheit ohne Barmherzigkeit gelebt wurde und dann die Leute gesagt haben, also mit dem Gott möchte ich nichts zu tun haben, ja, der hier irgendwie super heilig ist, und aber wo so dieses das Liebevolle fehlt. Was ich auch jetzt gerade die Woche gehört habe über unsere Gemeindevergangenheit in einem Gespräch mit jemand, der in unsere Gemeinde vor etlicher Zeit reingefunden hat und der sich dann echt gewundert hat, wie üblich das war bei uns, wie man übereinander geredet hat in der Gemeinde, wie man sich ausgetauscht hat, was der oder der alles schlecht gemacht hat, was die falsch gemacht haben. Ich war nicht dabei, aber ich kenne solche Sachen auch und kenne es auch, wenn so geredet wird, wie man sich wunderbar dabei richtig fühlen kann, wenn man so sieht, was die anderen falsch machen. Das wertet einen so ein bisschen auf. Ich frage mich immer wieder, woher das kommt, dass wir ja, so sind, wie wir sind an der Stelle. Eine Frage, die ich mir da so stelle, ist, ob es nicht vielleicht wirklich daran liegt, dass man selber Mangel an Barmherzigkeit erfahren hat. Dass da ein Loch geblieben ist, eine Lücke geblieben ist. Dass man ja vielleicht Bestätigung, Anerkennung in seinem Umfeld nur dafür bekommen hat, wenn man bestimmte Normen erfüllt hat. Aber wenn man die Normen nicht erfüllt hat, dass dann eben keine Barmherzigkeit, keine Liebe da war. Und dass man dann vielleicht auch so in die Falle des Perfektionismus tappen kann. Dass man eben das, was man meint, das ist die Norm, das wäre die Vollkommenheit, das wäre alles richtig und man macht das alles brav, dass man sich darüber dann selbst ein Gefühl von Sicherheit verschaffen kann. Ja, ich bin richtig, ich bin in Ordnung, ich erfülle ja die Normen. Das ist natürlich nur eine Scheinsicherheit. Und das kann natürlich dann auch dazu führen, dass, ja, dieser Mangel an Erkenntnis kann dann dazu führen, dass man dann halt eben richtig Erkanntes absolut setzt und andere daran misst und die im Grunde dann unter meiner eigenen Unbarmherzigkeit leiden müssen. Ich möchte nochmal auf unseren Gott zu sprechen kommen, weil ich ja gesagt habe, dass bei Gott Vollkommenheit und Barmherzigkeit ineinander greifen. Ich habe ja gesagt, dass wir schnell zu Ordnungspolitikern werden können, wenn wir sehen, was alles nicht in Ordnung ist. Und ich will mal sagen, Gott ist auch ein Ordnungspolitiker. Ja? Also er hat das Chaos geordnet und hat dafür gesorgt, dass dieses Leben überhaupt, diese Welt überhaupt so funktioniert. Insofern, für Gott ist Ordnung ganz, ganz wichtig. Ja? Aber er ist eben ein Ordnungspolitiker mit Herz, mit Barmherzigkeit. Ja? Und da habe ich einen Text mitgebracht, wenn wir den jetzt auf der Folie sehen können. Denn schon beim Volk Israel im Alten Testament war diese Klarheit da, dass bei Gott beides ineinander greift. Ich lese uns vor aus dem zweiten Buch Mose, Kapitel 34, in den Versen 6 und 7. Da heißt es dann im Vers 6, Jahwe, Jahwe, also der Gott Israels, der Gott, der Schöpfer dieser Welt, der einzig wahre Gott, er ist ein barmherziger und gnädiger Gott, langmütig und von großer Gnade und Treue. Er bewahrt seine Gnade Tausenden und er vergibt Schuld, Vergehen und Sünde. Aber er lässt nicht ungestraft, sondern er sucht die Schuld der Vorfahren heim an Söhnen und Enkeln bis zur dritten und vierten Generation. Ich denke, ihr versteht den Farbcode auf der Folie. Da gibt es diese grünen, guten Aussagen, wo wir uns freuen, wo wir sagen, ja, da haben wir eine Chance, da ist Gott nachsichtig und wir können irgendwie uns freuen und so weiter. Und dann kommt dieser schwierige zweite Teil, wo es eben heißt, ja, Gott lässt es nicht ungestraft, was schief läuft. Also es hat negative Auswirkungen, es hat Konsequenzen. Die Folgen von Sünde, von Fehlern, von Schlechtem, die werden wir zu spüren kriegen. Das bedeutet Strafe. Dass Gott uns eben nicht sagt, du kannst gerade leben, wie du willst, meine Barmherzigkeit, ich lege die da drüber und es hat keine Folgen, sondern Gott macht hier deutlich, es hat Folgen, was wir tun. Wo von dem strafenden Gott in der Bibel die Rede ist, das klingt immer für unsere Ohren so, also, mit dem haben wir lieber nichts zu tun. Es hat einen ganz einfachen Grund, wenn da Strafen kommen, dann ist nämlich was Blödes gelaufen. Dann ist nämlich Leben zerstört worden. Oder man hat sich von Gott abgetrennt und es war egal, was Gott gesagt hat. Und dadurch kam man in den Einflussbereich anderer Kräfte und anderer Mächte. Also die Strafe bei Gott, das ist letztlich, dass wir einfach unter den Fehlern, unter den Sünden, unseren eigenen oder auch denen unserer Vorfahren zu leiden haben. Also Gott, ja, sagt jetzt hier nicht einfach nur, es ist egal, wie ihr lebt, sondern bei aller Liebe, so könnte man jetzt das paraphrasieren, bei aller Liebe sagt Gott, Strafe muss auch sein, weil man im Zweifelsfall vielleicht dann nichts draus lernt, aus dem, was schlecht gelaufen ist, und macht dann einfach weiter und es wird immer schlimmer. Und es ist ja auch wichtig, dass wir erkennen, wie gefährlich die Sünde ist. Denn die Sünde, sie zerstört das Leben, sie zerstört das Miteinander. Durch die Sünde zerstören wir uns selber, zerstören unsere Beziehungen, zerstören die Umwelt, zerstören unsere Beziehung zu Gott. Und deswegen ist es eben, ja, weil im Grunde letztlich uns die Sünde auch von Gott trennt, deswegen steht für uns, was die Sünde betrifft, nicht weniger auf dem Spiel als die Ewigkeit. Wo werden wir nach diesem Leben sein? Und deswegen, sagen wir, kann Gott es nicht einfach laufen lassen, was wir so tun an schlimmen Dingen, sondern er muss dafür sorgen, dass es irgendwie auch ja, eine kritische Rückmeldung gibt, durch die wir aufwachen können, dass das nicht richtig ist, was wir da machen. Aber wenn wir uns jetzt die Verhältnismäßigkeit anschauen, ich bitte um die nächste Folie. Ich habe unterstrichen, was wir in diesem Textabschnitt finden über diese Verhältnismäßigkeit zwischen der Barmherzigkeit Gottes und dem, dass Gott eben sagt, Strafe muss auch sein. Wie könnte man sagen, wie ist das Verhältnis, mal in Zahlen ausgedrückt, in Generationenzahlen ausgedrückt? Hat jemand eine Idee? Dieses Wort 1000 bezieht sich auch auf Generationen. So ein kleiner Tipp. Die Verhältnismäßigkeit zwischen Barmherzigkeit und Strafe bei Gott. 3 bis 4 Promille. Man könnte jetzt sagen, einfacher ausgedrückt, 1000 zu 4, ja? Oder ist doch, habe ich, okay, also ich bin mathematisch nicht ganz so fit. Ich kam auf 1000 zu 4. Also was ich finde, was da so toll rüberkommt bei dem Volk Israel, was die erkannt haben über Gott, dass seine Gnade und seine Barmherzigkeit uns gegenüber so viel mehr überwiegt gegenüber dem, wo Gott uns auch die Konsequenzen unseres Fehlverhaltens und unserer schlimmen Dinge spüren lässt. Das gilt jetzt nicht im Einzelleben, dass man das genauso sagen kann, sondern das gilt in dem freien Spiel der Kräfte in dieser Welt summarisch. Und das macht es zum Teil dann schwer zu sagen, hier, mich erwischt es, weil ich hänge ja auch noch mit drin, was meine Vorfahren gemacht haben und was andere machen und so weiter. Aber es drückt aus, dass das Volk Israel verstanden hatte, was im Herzen Gottes ist, nämlich Liebe. Und dass er gerne nachsichtig ist, gerne vergibt und dass er gerne ja, dann auch uns wieder hilft, mit dem, was an Negativem entsteht, dann auch wieder klarzukommen und darunter nicht zu sehr leiden zu müssen. Und in Jesus hat Gott ja nochmal einen draufgesetzt, indem er selber gekommen ist. Nicht nur das Volk Israel davor geformt hatte, damit die Erkenntnisse über Gott bekommen und der Welt zugänglich machen können, sondern mit Jesus ist Gott ja selber gekommen. Und Gott selber ist ja für unsere Sünden gestorben. Darin drückt sich ja die Barmherzigkeit Gottes aus. Er möchte ja nicht, dass wir in Ewigkeit verloren gehen, sondern dass wir in der Ewigkeit bei ihm sein können und dass wir wirklich unsere Fehler erkennen können und loswerden können, überwinden können. Er möchte sie uns vergeben. Und er möchte das halt eben machen, ohne dass Gerechtigkeit auf der Strecke bleibt. Und so versucht er eben, er hat es geschafft, dass Gnade und Barmherzigkeit, also Gnade und Barmherzigkeit und Vollkommenheit, dass das zusammengeht, dass Gerechtigkeit geübt ist. Jesus hat die Strafe auf sich genommen, das Recht, das Richtige. Es bleibt bei Gott nicht auf der Strecke, aber wir finden bei ihm Vergebung und können umkehren und können verändert werden durch ihn. Und das ist für mich so das Entlastende in meinem Leben geworden, weil Gott mir angefangen hat, das so klar zu machen, dass eben zu seiner Vollkommenheit auch die Barmherzigkeit untrennbar dazugehört, dass ich eben jetzt nicht ausweichen muss vor der Wahrheit, in meinem Leben, wo ich unvollkommen bin, wo ich Fehler habe, wo Makel da sind, ich brauche das nicht mehr zu fürchten, sondern ich kann mich dem stellen, wenn Gott es aufdeckt, wenn Gott es zeigt. Und ich habe gemerkt, Gott macht es sehr dosiert, sehr behutsam, er überfordert uns nicht. Und die gute Nachricht ist, unsere ganzen Fehler, also wenn du überlegst, was dir alles an dir nicht gefällt, was andere an dir auszusetzen haben, wo du sagen musst, ja, sie haben ja auch recht, ja, diese ganzen Sachen, die sind eine enorme Chance für dich. Alles, was dir da unangenehm ist in dem Bereich, das ist eine Riesenchance, nämlich, dass du Barmherzigkeit erfahren darfst, dass du erfahren darfst, dass Gott dich liebt, dass er dich nicht ablehnt, dass er dich nicht fallen lässt, sondern dass er dir zugewandt bleibt. Und wenn du dich dann drauf einlässt, in diesem hast du die Chance dann selber verändert zu werden, selber barmherzig zu werden. Ich sag's mal so, Barmherzigkeit zu erwerben. Und zwar zuallererst dir selbst gegenüber, dass du selber mit dir gnädig sein kannst und dann auch mit anderen gnädig werden kannst. Ich habe mich lange Zeit für einen guten Christen gehalten, habe schon früh Jesus kennengelernt in einer gläubigen Familie, habe versucht, so alles richtig zu machen und habe mich als moralisch hochstehend erlebt, gedacht, dass ich das bin. Aber ich musste dann, ich musste die bittere Pille schlucken, dass das eine Illusion war und dass es da eben eine Facette in meinem Leben gab, die überhaupt nicht gut war, die ich im Grunde schon früh ausgeblendet hatte, wo ich im Grunde in ein seelisches Doppelleben reingekommen bin, in eine Art Parallelwelt. Ich habe nämlich den Mangel, den ich erlebt habe, in meinem Aufwachsen an Barmherzigkeit, wo ich nicht das bekommen habe, wonach ich eigentlich gelächzt habe, was ich gebraucht habe. Ich habe dann schon recht früh so angefangen, das zu kompensieren. Nämlich über sexuelle Bilder und Fantasien. Da habe ich dann versucht, so diesen Mangel, dieses Loch in mir auszufüllen und bin letztlich da in so eine komische Parallelwelt reingekommen und habe angefangen, so ein seelisches Doppelleben zu führen. Und es war ein ziemlich langer Weg, den Gott da mit mir hatte, mich da ranzuführen, das auch wirklich zuzulassen, in meiner Selbstwahrnehmung, in meinem Selbstbild einfach zu sehen, ich bin nicht so heilig, wie ich gerne wäre, wie ich mir vorkomme, wenn ich nicht gerade einen Absturz habe, wenn ich nicht gerade wieder voll drin hänge. Und ich habe dann gemerkt, dass Gott wirklich mit mir gnädig und barmherzig ist, dass er mich nicht abschreibt, wenn ich wieder versagt habe, wenn ich mir es wieder vorgenommen hatte, zu den Versuchungen zu widerstehen und habe es dann nicht geschafft. Und das war für mich extrem neu, das zu erleben, dass jemand meine Abgründe kennt, dass ihm nichts verborgen ist und dass er mich nicht dafür abschießt, dass er mich nicht dafür verdammt, sondern dass er sagt, Tobias, ich vergebe dir und ich fange wieder neu mit dir an. Und es war ein ziemlich langer Weg, das war ein ziemlich langer Prozess und ich habe gemerkt, wie Gott mir dabei geschenkt hat, dass ich mich als Sünder besser begriffen habe, dass ich unvollkommen, unperfekt bin und deswegen auch mit anderen barmherziger sein konnte. Und dann sehen konnte, okay, die Abgründe, die ich habe zu dem, was ich fähig bin, ja, wieso sollte ich nicht mit anderen auch gnädig sein, wenn Gott mit mir gnädig ist? Ich fand es so schön, die Woche in einem Gespräch zu hören, dieses, da wo Barmherzigkeit ist, da kann man sein, der man ist. Da braucht man sich nicht verstellen, sondern da kann man ja, sich geben, wie man ist, muss nichts unter den Teppich kehren, muss nichts verstellen. Bei unserem Gott ist Barmherzigkeit zu finden und er möchte, dass auch bei uns Barmherzigkeit zu finden ist in Bezug auf andere. Wir beginnen nächsten Sonntag mit der Woche des Betens und Fastens, wo es darum geht, dass wir die Nähe Gottes suchen wollen, dass wir uns miteinander auf den Weg machen wollen, Gott näher zu kommen und Gottes Geist mehr Raum zu geben. Das ist eine ganz, ganz große Chance. Denn wenn wir das miteinander machen, dann wird der Raum, den Gott bei mir einnehmen kann und den er bei dir einnehmen kann und bei dir und bei euch und so weiter, da wird Gott in der Einheit, die wir als Gemeinde darstellen, weil wir uns auch auf das Gleiche ausrichten, nämlich darauf, Gottes Nähe zu suchen, miteinander, da wird Gott viel mehr Raum in Summe bekommen in unserer Gemeinde. Insofern wird es eine geistlich viel, viel dichtere Zeit werden können. Ich habe das mal erlebt, wo ich auf eine Tagung gefahren bin, wo die ein paar Tage vorher schon gebetet und gefastet haben für diese Tagung. Und es war verrückt, ich habe in Hemsbach das gespürt, irgendwas war bei mir anders, weil Leute schon angefangen haben, für mich zu beten. Ich war fassungslos, das hatte ich noch nicht erlebt. Ja? Und also je ernster wir das nehmen, je ernster wir das meinen, dass wir die Nähe Gottes suchen wollen und dass wir auch bereit sind, durch Fasten, ja, auch unseren Ernst da deutlich zu machen, dass wir bereit sind, auch auf Dinge, die für uns normal und gewohnt sind, zu verzichten, weil wir sagen, wir möchten die Priorität auf Gott setzen und auf die Begegnung mit ihm. Wir dürfen gespannt sein, was Gott dann wirken wird. Ich kann euch da jetzt nichts versprechen, weil ich nicht weiß, was Gott vorbereitet hat, was er vorhat, was dann entstehen wird, wie das alles bei uns laufen wird. Ja? Aber ich glaube, wir dürfen voller Erwartung in diese Zeit reingehen und dürfen auch wirklich uns ja auch durch das Fasten auch bereit machen auf die Begegnung mit Gott. Wirklich zu sagen, hier, ich will bewusst Dinge rausnehmen aus meinem Leben, damit du Gott diesen Raum füllen kannst. Wir haben vorhin ja einige Beispiele gehört, die Jan Felix weitergegeben hat. Es gibt ein sehr interessantes Zitat von Charles Spurgeon. Auf den Flyern, die ausliegen, habe ich den Charles mit C geschrieben, ohne H. Das sieht ein bisschen komisch aus, also seid nicht irritiert. Unvollkommenheit lässt grüßen, ne? Und ich bin inzwischen gnädig und barmherzig mit mir. Ja? Ich stehe dazu und schäme mich nicht dafür. Das hat die Barmherzigkeit Gottes über Jahre geschafft. Früher wäre es anders gewesen. 1834 ist es überliefert, dass Charles Spurgeon gesagt hat, unsere Fasten- und Gebetszeiten sind in der Tat große Tage. Nie steht des Himmels Tor weiter offen. Nie sind unsere Herzen der Herrlichkeit näher als dann. In Zeiten des Betens und des Fastens. Ich finde es eine große Einladung, ja, sich wirklich da auf den Weg zu machen, das, was wir in der Bibel finden über Beten und Fasten, wirklich auch praktisch werden zu lassen, in die Tat umzusetzen. Und ich habe auch so gedacht, dieses Fasten, wenn ich zum Beispiel dann sage, ich verzichte jetzt aufs Essen und trinke nur Wasser, verzichte auf die ganzen kulinarischen Annehmlichkeiten und Leckerheiten, das kann ich verstehen als ein leibhaftiges Bekenntnis Gott gegenüber. Gott, ich bin abhängig von dir. Aufs Wasser verzichte ich nicht, weil sonst vertrockne ich, aber den Rest stelle ich hinten an für 1, 2, 3 Tage und sage, ich will bewusst deutlich machen, Jesus, Vater im Himmel, ich will bewusst deutlich machen, ich brauche dich, ich lebe allein von dir. Und das, was so selbstverständlich ist, ich futter meine Sachen rein und so irgendwie, ich möchte da bewusst Abstand zu nehmen. Vielleicht so als einen ganzheitlichen Schrei, so mit Geist, Seele, Körper, so ein Schrei zu Gott im Fasten. Gott, ich brauche dich, ich brauche deine Vollkommenheit, ich brauche deine Barmherzigkeit. Gott, ich brauche dich und ich will deine Nähe erleben. Ich habe ja in der Predigt gesprochen über dieses auch Gefährliche mit dem Perfektionistischen. Also Fasten ist da auch eine Einfallstür, dass man das auch übertreiben kann und dann meinen kann, ha, ich kann jetzt Gott zu irgendwas zwingen. Meinen wir manchmal auch beim Beten. Ja, beim Beten, das ist eine Bitte und Gott entscheidet dann, wie er dann mit der Bitte umgeht und was er draus macht. Wir können bei Gott nichts erzwingen, auch nicht durchs Fasten. Aber wir können deutlich machen, es ist uns etwas wichtig. Zweites Missverständnis beim Fasten, was eintreten kann, wo es auch gefährlich werden kann, ist, dass wir meinen, wenn wir jetzt fasten, wenn wir auf was verzichten, dann hätte Gott uns lieber, dann wäre er jetzt barmherziger. Dass uns quasi jetzt Fasten dann vor Gott gerecht macht, für ihn annehmbar macht. Gott kennt unsere Sünde und er nimmt uns trotzdem an und das macht er ohne Fasten. Wir kommen dann ganz schnell in so eine Werkgerechtigkeit rein. Aber all das sollte uns nicht daran hindern, diese Gefährdung. Ich habe es jetzt nur angesprochen, damit wir aufmerksam sein können, wenn wir in die Richtung kommen, dass wir da aufpassen, dass es nicht gut ist. Aber das sollte uns nicht daran hindern, wirklich ja, miteinander den Barmherzigen zu suchen, der in seiner Barmherzigkeit vollkommen ist und dessen Vollkommenheit barmherzig ist. Dass wir uns ausstrecken nach Gott und uns öffnen für das, was er für uns hat. Dass wir sagen, Gott, beschenk uns mit dem, was dir wichtig ist für uns. Und ja, jetzt noch zum Abschluss so ein schönes Bild mit Wasser. Das hat ein Kollege von mir neulich erzählt. Ja, so ein Glas Wasser. Man kann das Wasser, das in dem Glas ist, man kann es analysieren, man kann Wissen erwerben über dieses Wasser, man kann Experimente damit machen und so weiter. Aber wozu ist Wasser letztlich da? Nicht zum Anschauen, sondern zum Trinken, zum Durstlöschen. Und dass es im Grunde mit Gott genauso ist. Wir können über den Glauben philosophieren, nachdenken. Das ist aber nicht das Kernstück des Glaubens, sondern das Kernstück des Glaubens ist Begegnung, weil Gott uns begegnen möchte, weil unser Vater im Himmel uns sein Herz schenken will, weil er möchte, dass wir ihn als wirkliches Gegenüber erfahren. Und er möchte auch nicht nur Adressat für unsere Gebetsanliegen sein, dass wir sagen, bitte, 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 mach, 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 mach. Können wir auch, ist vielleicht ein Einstieg, aber Gott möchte noch so viel mehr für uns sein. Er möchte unser Gegenüber sein. Und zwar unser Gegenüber auch für die Ewigkeit. Und deswegen möchte ich jetzt nochmal zum Schluss einfach ein paar Fragen stellen. Nämlich die erste Frage, hast du für dich schon Klarheit, ob du vielleicht bei der Zeit für des Betens und Fastens, ob du da mitmachen willst? Und wenn du Klarheit hast, ja, dass du es machen möchtest, mit welcher Erwartung gehst du dann da rein? Gibt es was, was du dir wünschst, was du brauchst? Oder wo du denkst, es wäre wichtig, das wäre gut, dass sich da was ändert in deinem Leben. Vom Thema jetzt der Jahreslosung her, der Predigt her, brauchst du vielleicht Barmherzigkeit mehr für dich selber, weil du da immer so den inneren Richter hast, der dich beurteilt. Oder brauchst du Barmherzigkeit für andere, weil du schnell dabei bist, über andere zu urteilen. Oder über diese Welt, über die Gesellschaft zu richten. Gibt es was, wo du Heilung brauchst? Wo du Befreiung brauchst, wo du Reinigung brauchst, wo Dinge nicht in Ordnung sind in deinem Leben, wo du dich vielleicht neu ausrichten musst. Oder brauchst du vielleicht Ermutigung, brauchst du Trost, brauchst du Halt, brauchst du Stärkung? Mach dir da Gedanken drüber. Es beginnt ja mit dem Warm-up ab Donnerstag oder ansonsten dann nächsten Sonntag. Nutz die Zeit. Das Schöne ist, wir haben es vorhin in dem einen Lied gesungen. Ich weiß nicht, ob es euch aufgefallen ist. Mich spricht es total an. Gott hält Ausschau nach uns jeden Tag. Er ist ständig mit seiner Aufmerksamkeit zu uns, in unsere Richtung gerichtet. Im Lied heißt dann weiter, wir verlieren dich schnell aus den Augen. Ja, das ist unser Alltag, unser normales Leben. Und deswegen lasst uns mit dieser Chance, dieser Woche des Betens und Fasten wirklich miteinander in der die Gemeinschaft mit dem Barmherzigen suchen, mit unserem Gott. Und lasst uns von ihm empfangen, was immer er für uns bereithält, was er vorbereitet hat. Entweder für uns persönlich oder für andere, die uns am Herzen liegen oder für die Welt. Gott wartet auf uns. Gott wartet auf unsere Offenheit, er wartet auf uns persönlich, weil er uns verändern will, weil er uns prägen will mit seinem Wesen, damit wir seiner vollkommenen Art, seiner vollkommenen barmherzigen Art immer ähnlicher werden und darin immer mehr Kinder des Höchsten werden. Amen.